Cettina, Vicenzino und ich, wir haben uns erst dreimal getroffen, sozusagen. Das erste Mal war sogar in echt, persönlich. 2019 auf der Frankfurter Buchmesse am Buchstand des DK Verlag. Das werde ich nie vergessen, es war eine sehr schöne Begegnung, woraufhin sie dann 2020 auch zu Gast war im Kochbuch-Podcast. Das Gespräch verlinke ich dir natürlich sehr gerne in den Shownotes zum Nachhören. Und 2024 haben wir uns in Ulm wieder getroffen. Da war sie eingeladen für einen Panel-Talk zum Thema Pasta. Im HFG-Archiv in Ulm gab es nämlich eine Ausstellung zur Form der Pasta, eine Designausstellung. Da bin ich extra angereist, um mir ihren Vortrag mit anzuhören. Und jetzt ist sie wieder im Kochbuch-Podcast zu Gast, denn sie hat ein neues Buch geschrieben. Pasta e Verdura. Cettina, ich freue mich so, dich zu sehen und ich freue mich so über dein neues Kochbuch. Herzlich willkommen im Kochbuch-Podcast.
Hallo Christina, ich freue mich auch.
Wir sitzen hier beide und versuchen uns zu wärmen. Es ist die Woche vor Ostern und wir zittern beide ein bisschen mit Wärmflasche und Tee. Dabei sitzen wir relativ weit auseinander räumlich.
Das stimmt. Ich bin gerade auf Sizilien und hier ist es richtig, richtig kalt. Ich sitze wirklich mit einer Wärmflasche auf meinem Schoß. Sonst halte ich das hier nicht mehr aus.
Wahnsinn. Also hier verpasst du nichts. Hier ist es auch sehr, sehr kalt. Aber es soll Richtung Ostern soll es wieder schön sein. Also wir können Oster ersuchen. Das ist das Wichtigste.
Ja, mal schauen. Das wird ja hier nicht gemacht. Hier werden ja richtig große Ostereier verkauft, ne? Die werden dann gekauft statt gesucht.
Die muss man auch nicht suchen. Die sind ja sehr groß.
Das stimmt. Guter Einwand, ja.
So eins hatte ich auch schon mal. Meine Tante ist ja Italien-affin und die hat mir mal so eins geschenkt. Das war sehr großartig. Da sind so Spielzeuge dann drin.
Ja, genau. Immer schöne Überraschungen, ja. Auch für Erwachsene.
Ich glaube, man muss dich gar nicht mehr vorstellen. Ich mache es jetzt trotzdem ein bisschen. Ich möchte an dieser Stelle auch direkt wahrscheinlich nicht zum letzten Mal verweisen auf deinen ersten Besuch im Kochbuch-Podcast. Den kann man auf jeden Fall nachhören. Da sprechen wir auch ganz viel darüber, wie du zum Kochbuchschreiben gekommen bist. Es war ein sehr schönes Gespräch. Da sind wir zwar ein bisschen abgewandert dann vom Thema. Mal gucken, wo wir heute landen. Aber ich fand's ein ganz wunderbares Gespräch mit dir. Sehr besonders. Ich verlinke natürlich die alte Folge in den Shownotes. Du bezeichnest dich auf deinem Instagram-Account als Expert in Italian Culinary Culture. Und so würde ich dich auch bezeichnen. Eine Expertin für italienische Küche. Du bist dafür bekannt, dass du ein echter Nerd bist. Ich sage dieses Wort in absoluter, ehrvoller Wertschätzung. Ich bezeichne mich auch als Nerd, als Kochbuch-Nerd und als Kulinarik-Nerd. Du arbeitest dich richtig tief rein in die Themen. Bist in Italien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen und verbindest damit das Beste aus allen Welten, würde ich jetzt mal sagen. Und bist durch viele Reisen und auch durch deine Arbeit an den Kochbüchern sehr tief eingestiegen, auch in unterschiedliche Regionen in Italien. Auch darüber haben wir das letzte Mal ganz intensiv gesprochen. Italien ist ja nicht Italien, sondern das ist so groß und unterschiedlich und langgezogen und damit auch in ganz unterschiedlichen Klimaregionen. Im Moment sogar kalt auf Sizilien, dass man nicht von der italienischen Küche sprechen kann, sondern von vielen.
Genau. Es sind 20 Regionen, alle wunderbar unterschiedlich. Das ist ja das Schöne daran, dass es so viele verschiedene, zum Beispiel jetzt in diesem Fall, zum Kochbuch, so auch verschiedene Pastasorten gibt. Also nicht jede Region hat die gleiche Pasta und das ist ja das Schöne daran.
Ich zähle jetzt nicht alle deine Kochbücher auf. Ich würde aber mal anraten, möglichst viele davon im Regal stehen zu haben, weil ich finde, mehrere davon liebe ich sehr und die stehen hier und die dürfen nie wieder ausziehen. Sizilien in meiner Küche ist zum Beispiel mein absoluter Herzensliebling. Und man muss aber dazu erwähnen, für dein Kochbuch Italia hast du als erste Autorin aus Deutschland, also ein in Deutschland produziertes Kochbuch, hat da zum ersten Mal in der Kategorie weltweit bestes italienisches Kochbuch beim Gourmand World Cookbook Award den ersten Platz gewonnen. Ich versuche es nochmal anders.
Ja.
Das war jetzt ein bisschen konfus. Also es gibt den Gourmand World Cookbook Award und die zeichnen die besten Kochbücher der Welt aus. Und normalerweise gehe ich davon aus, dass bei Italien bei der Kategorie italienische Kochbücher gewinnen. Das ist ja naheliegend. Und du warst die erste Autorin, die mit einem Kochbuch gewonnen hat, was aber in Deutschland produziert wurde und also nicht rein italienisch war.
Ja, also schon rein italienisch, aber in Deutschland produziert. Und das war natürlich tatsächlich das erste Mal für Deutschland. Es gibt natürlich auch italienische Kochbücher, die vielleicht in Frankreich produziert werden. Das ist was anderes. Aber ich war tatsächlich mit diesem Buch die erste Italienerin mit einem italienischen Kochbuch, was auch nur über Italien.
Oh je, jetzt hängst du. Oh nein, die
Auf Eis.
Verbindung. Die Chitina, die Verbindung hat gerade gehangen. Sag doch deinen
Ah.
letzten Satz nochmal.
Welcher Satz war das jetzt?
Dass du, also ich fasse es einfach nochmal zusammen. Du hast als erste mit einem, es war auch ein deutschsprachiges Kochbuch, Italia. Ein deutschsprachiges italienisches Kochbuch hat den Preis des besten internationalen italienischen Kochbuchs gewonnen. Das ist eine sehr große Ehre.
Das stimmt. Das hat mich auch wirklich sehr gefreut. Ja, also das war auch eigentlich der, ah nee, das war der zweite Preis, den ich bekommen habe. Und das war schon direkt so ein großer Preis. Das hat mich natürlich motiviert, weiterzumachen.
Super spannend. Jetzt ist ein neues Kochbuch erschienen, über das ich mich wirklich sehr freue. Es ist knallgrün mit knallgelben Pastas, Paste, mit Paste auf dem Cover. Das ist wunderbar, da habe ich mit meiner kleinen Tochter schon gezählt. Wie viele Nudeln sind da? Sie hat alle erkannt.
Nicht wahr? Wirklich? Auch vom
Ja?
Namen?
Nein, natürlich nicht. Das üben wir als nächstes. Wenn Ihre Aussprache ein bisschen deutlicher wird, können wir Nudelarten üben.
Sehr gut.
Aber die eine hatten wir tatsächlich gerade im Kühlschrank. Pasta e Verdura, 80 italienische Pasta- und Gemüserezepte. Erschienen im DK Verlag, niegelnagelneu. Wie gesagt, knallgrün, da springt einen das Gemüse direkt an. Und natürlich ist es ein Buch für alle, die Pasta lieben. Du hast gerade schon gesagt, ein verbindendes Element in Italien ist Pasta. Kann man das so
Ja,
sagen?
ein verbindendes Element in Italien ist nicht Pasta. Also was ich eben meinte, war, dass also nicht in jeder Region wird Pasta so ausgiebig gegessen wie zum Beispiel auf Sizilien. Sizilien ist tatsächlich eine Region, wo sehr viel Pasta gegessen wird, auch sehr früh schon in der Geschichte. Als man in Sizilien Pasta gegessen hat, das kannte man zum Beispiel im Norden überhaupt nicht. Also Pasta ist von Sizilien dann erst überhaupt übergeschwappt zum im restlichen Italien. Und zum Beispiel in Norditalien gibt es auch ein paar Pastasorten, zum Beispiel auch mit Buchweizenmehl, wie jetzt in Südtirol zum Beispiel auch. Aber die ist nicht so ausgeprägt. Also ich würde sagen, es gibt bestimmte Regionen in Italien, die wirklich so Pasta-Regionen sind. Darunter gehört dann natürlich die Emilia-Romagna mit ihrer gefüllten Pasta und meistens dann auch mit Ei hergestellten Teig. Dann ganz klar Campania, Neapel ist auch so eine Hochburg für Trockenpasta. Sizilien ist eine der ersten Regionen, die mit Pasta angefangen hat. Ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen noch? Eine bestimmte Region?
Du bist die
Ja,
Expertin.
genau. Ja, sind so viele Namen. Also es gibt diese Region auch so, Genua hat auch früh mit Pasta angefangen, selber herzustellen. Aber es gibt, wie gesagt, einige Regionen, die haben nicht viel mit Pasta zu tun. Das hat sich natürlich, weil wir Italien sind, gibt es da halt diese Kommunikation und dann isst man natürlich das, was im Norden gegessen wird, wird irgendwann mal auch in Sizilien gegessen, wie zum Beispiel der berühmte Tiramisu, da ist es keine Pasta zum Beispiel. Oder natürlich wird jetzt auch in Norditalien viel mehr Pasta gegessen als früher. Es ist, also das Essen verbindet natürlich die Regionen. Es gibt in Italien Regionalküche und jeder ist auch stolz auf seine Regionalküche, aber jede Region hat ja andere Produkte. Und anhand dieser Produkte entstehen ja auch Lebensmitteln und daraus entstehen Rezepte. Und da jede Region ja ganz anders ist, auch von der Erdbeschaffenheit, vom Klima, entstehen ja ganz andere Produkte und damit auch andere Rezepte. Deshalb ist Italien so gesehen gar nicht das Pasta-Land, was man so denkt, wenn man es jetzt so betrachten würde.
Aber du holst die Pasta trotzdem heim nach Italien in deinem kleinen Exkurs am Anfang des Buchs zur Geschichte der Pasta und sagst, ja gut, Nudeln wurden vielleicht woanders erfunden, aber die Pasta wurde in Italien erfunden, weil es sie schon, sie gibt es ist, sie ist dokumentiert, bevor Marco Polo Nudeln aus Asien zurückgebracht hat. Vorher gab es schon
Genau.
Dokumente in der Geschichte, dass Pasta schon in Sizilien war.
Genau, das mit Marco Polo ist ja auch längst irgendwie als nur eine Legende, wie sagt man, eine widerlegte Legende. Und man geht davon aus, dass die Pasta nach Italien nicht durch Marco Polo und China gekommen ist, sondern durch die Araber nach Sizilien, also die Produktion der Trockenpasta. Die fand tatsächlich in Italien, in Sizilien statt, durch die Araber auch, die diese Methode halt sehr gut beherrschten. Und von Sizilien aus hat sich das dann erstmal nach Genua, Neapel verbreitet und ein bisschen später fing es auch in der Emilia-Romagna an, also überwiegend in Bologna, wo dann halt gefüllte Pasta eher sein Zuhause hat. Und so hat sich das dann in ganz Italien auch mal verbreitet und dann auch mal weltweit. Und der Unterschied für mich ist tatsächlich, Pasta ist nicht Nudeln, weil es ist nicht nur, in China mag es sein, dass man dort die erste Verbindung zwischen Mehl und Wasser geschaffen hat und daraus wurde dann wunderbare Nudeln. Aber Pasta, man sagt ja immer so, die Italiener sind nicht die Erfinder der Pasta. Doch, der Pasta schon, aber vielleicht nicht der Nudeln. Pasta ist eine Kultur. Es ist nicht nur einfach Mehl und Wasser und man isst es, sondern es ist, da steht ja ganz viel dahinter. Auch die ganzen Formen, diese Formvielfalt, diese Art, wie man mit Pasta mit Soße verbindet. Dieses, es ist einfach viel mehr auch mit der kulinarischen Geschichte der Italiener verbunden. Und das ist viel mehr als einfach nur Mehl, Wasser und Essen. Das ist mehr das Gefühl auch und mehr die Kreativität, die es eigentlich so woanders, finde ich, nicht gibt. Deshalb unterscheide ich mal zwischen Pasta und Nudeln. Pasta ist italienisch.
Das sieht man ja auch auf den ersten Blick schon auf deinem Cover, wenn man die Formenvielfalt anschaut. Das ist ja auch was, was Menschen, die so ein bisschen tiefer einsteigen in italienische Esskultur und gerade in Pasta, was ich zum Beispiel als sehr spannend empfunden habe, dass es so viele Formen gibt und teilweise die gleiche Form, die aber in unterschiedlichen Regionen wieder einen anderen Namen hat, weil Menschen einfach aus diesen ganz einfachen Zutaten so kreativ Dinge hergestellt haben, die unglaublichsten Formen. Und man sieht es ja auch auf deiner schönen Seite, wo du nochmal Equipment vorstellst, was man alles benutzen kann, wenn man Pasta herstellt oder auch nicht her, also nicht benutzen möchte. Man ist ja nicht gezwungen, in
Ja,
deinem Buch das selber zu machen. Aber es gibt
genau.
ja ein breites Spektrum an Dingen, die man nehmen kann. Und da sieht man ganz oft, das sind vielleicht einfach nur, es ist vielleicht nur ein kleines Stäbchen gewesen, um das, was rumgewickelt wurde, oder ein geriffeltes Brett, wo was drüber geschoben wurde. Also keine komplizierten Maschinen, sondern wirklich einfache Dinge im Haushalt oder eine Gabel, mit deren Muster reingedrückt wird. Das finde ich so spannend. Allein damit könnte man sich ja ein ganzes Buch lang beschäftigen.
Das stimmt, ja. Dieses Equipment ist wirklich auch interessant. Das ist aus wirklich einfachsten Mitteln. Alles, was man gefunden hat, hat man irgendwie benutzt, um irgendwelche Formen zu rollen. Auch teilweise dieser Ferretto, den es auch gibt. Der berühmte Ferretto, der für Pasta-Röhren, selbstgerollte Pasta-Röhren benutzt wird, meistens in Süditalien. Der entstand aus, den kann man heute zwar kaufen, aber ganz früher wurde er aus den Regenschirmen, diese Metallstäben von den Regenschirmen benutzt. Ja, und das
Wie
war dann der
schlau.
Ferretto, der, weil der war auch so vierkantig. Und damit konnte man auch sehr schön an diese Pasta rollen. Genau, der Ferretto wurde dann auch tatsächlich, auch wenn es kein besonderes Material oder es wurde ja nicht besonders angefertigt, das wurde dann von Generation zu Generation wirklich immer weiter vererbt. Und es gibt wirklich auch einiges. Ich habe auch ein Bild darin, wo die Hände von einer Dame gezeigt werden, die diesen super alten Ferretto auch tatsächlich noch verwendet. Ja, ich habe
Das
leider
ist
sowas nicht.
schade, aber vielleicht irgendwann. Kann man
Ja.
sowas auf dem Flohmarkt kaufen in Italien?
Mit Sicherheit, ja. Das kann man auf alle Fälle. Wie gesagt, es gibt auch die jetzt nachgemachten, modernen, also, aber auf Flohmärkten müsste man mal gucken. Ja. Ich habe noch keine entdeckt. Aber. Oder vielleicht gibt es jemanden, der das weitervererbt, weil er niemanden mehr hat zum Weitervererben. Mal schauen, vielleicht habe ich Glück.
Du schreibst im Buch, man muss die Pasta nicht selber machen mit diesem Buch, aber man kann es machen. Und das habe ich mir gleich zu Herzen genommen. Am Wochenende gab es Pasta. Sie war nicht schön, aber lecker.
Also hast du sie doch selber gemacht.
Ja, ich habe einmal jetzt
Solltest du doch
mal
nicht.
wieder.
Solltest du doch nicht.
Ja, aber
Musst
man
du nicht,
kann.
meine ich.
Du hast
Man
gesagt,
kann,
man
ja.
kann. Und dann habe ich
Man
mich
kann, aber du
sofort.
hast es dann gemacht.
Ich war sofort motiviert. Wenn das Buch Pasta heißt, dann habe ich das Gefühl, ich muss auch Pasta machen. Ich habe mich an dem orientiert, was ich zu Hause habe. Dann war es also der Pastateig La Bologna. Denn diesmal ist es hier kein richtiges Regionalkochbuch. Du hast ja wunderschöne Kochbücher, die sich immer auf eine Region beziehen. Aber dann, wenn man reinschaut, dann merkt man, nein, Moment, sie kommt nicht ganz weg davon. Sie kennt sich einfach zu gut aus. Denn du hast uns unterschiedliche Pastateige hier reingepackt. La Bologna, il Sud, la Toscana, il Piemonte, unterschiedliche Pastateige für unterschiedliche Regionen. Allein das schon wieder so spannend.
Ja, genau. Das hängt tatsächlich auch wieder ein bisschen damit zusammen, dass der in Norditalien, Mittelitalien oder Süditalien, beziehungsweise die Inseln gehören ja eigentlich nicht zu Süditalien, man sagt ja die Inseln um Süditalien, dass je nachdem, wie das Klima, die Erdbeschaffenheit ist, entstehen halt Produkte und mit den Produkten entstehen halt zum Beispiel in dem Falle andere Teige. Also wir haben anderes Mehl, zum Beispiel in Süditalien. Ist Hartweizen, damit kann man sehr gute Pasta al dente herstellen, wobei da ich nicht sagen würde, kauft es besser, weil dieses al dente, das kriegt man zu Hause nicht so gut hin, wie halt die gekaufte Pasta von sehr guten Manufakturen. Und in der Bologna ist halt Weichweizen viel besser, also kann man dort viel besser anbauen. Und diese Pasta kannst du natürlich zu Hause besser machen. Da ist dieses Al dente ja nicht so wichtig. Da ist es wichtig, dass die Pasta schön weich ist und schön dünn ist. Und was hast du denn dann gemacht? Du hast diesen Teig aus der Bologna genommen. Was hast du daraus gemacht?
Der Mann hat ein Ragout gemacht. Also wir nennen es nicht Bolognese-Soße. Es war ein Ragout. Und ich habe gedacht, da passt es doch gut dazu. Da mache ich heute selber Pasta. Ich habe handgeknetet, aber dann die Maschine benutzt. Und es ist wunderbar gelungen. Also natürlich werden meine Tagliatelle dann nicht so lang, wie wenn man einen runden Teig hat. Da kann man natürlich längere machen, aber wenn die gekocht sind, fällt es ehrlich gesagt gar nicht mehr so dolle auf, habe ich festgestellt. Und
Ja.
der Geschmack, oh, ich habe das total vergessen, wie unglaublich köstlich Pasta schmeckt, die man eben erst gemacht hat, die nur so angetrocknet ist. Und dann schmeißt man die ins Wasser und isst die und denkt so, ja, ist nett, dass du Soße gekocht hast, aber ein Klacks Butter reicht mir eigentlich. Es
Das
war
stimmt.
so ein Unterschied. Also gerade bei so selbstgemachten Tagliatelle, die sind so zart und so, also nicht mit gekaufter zu vergleichen. Aber klar, es gibt andere Pasta-Arten, kleine Röhrchen oder sowas. Wenn man die al dente essen möchte, dann ist es mit gekaufter Pasta einfacher. Aber
Auf
es hat
alle
sich
Fälle, ja.
gelohnt. Es war ein Riesenspaß. Es war sau anstrengend. Es war zwischendrin chaotisch, weil meine kleine Tochter wollte mir helfen. Ich schicke dir nachher ein Video. Ich schicke dir ein Video, sie ist
Gerne,
3 und sie hat die
ja.
Maschine gekurbelt, aber mit einer Ausdauer. Das hat sie so toll gemacht. Gut, aber manchmal hat sie die Richtung gewechselt, das war schwierig.
Okay, gut. Ja, hat sie eine neue Pastasorte erfunden wahrscheinlich.
Ja, der Teig, der faltet sich dann leider. Aber es hat wunderbar funktioniert nach deiner Anleitung, muss ich sagen. Und
Schön,
den
freut mich.
La Bologna-Pastateig, den kann man wirklich. Den kann man gut hinkriegen. Ich habe da keine Übung, sondern ich kaufe sehr gerne Pasta. Aber da hast du mir schon direkt die Absolution erteilt. Im Buch steht auch, Jede Mama, jede Nonna kauft auch sehr gerne Pasta. Aber gibt es da auch Unterschiede? Man hat ja immer diese romantischen Bilder von diesen wunderbaren Frischpasta-Auslagen, wenn man Italien-Bilder sieht. Kauft die italienische Nonna eine Tüte im Supermarkt oder geht sie zu besonderen Anlässen, Fragezeichen, dann in einen Pastaladen und kauft da frische Pasta? Wie ist es in Italien?
Also, ich würde sagen, in Süditalien geht man einfach zu einem Supermarkt. Die Supermarktregale sind voll mit Pasta. Die werden deshalb auch sehr gut gekauft. Man sieht, wie groß sie sind. Es ist das Normalste der Welt, dass eine italienische Nonna, italienische Mama in den Supermarkt geht und sich ihre Pasta kauft. Sie denkt sich überhaupt nichts dabei. Also, und sie steht auch nicht unter diesem Druck, es unbedingt selber machen zu müssen, weil sie sonst keine gute Nonna ist. Also Pasta war eigentlich auch schon immer ein Fertigprodukt. Das wissen die meisten nicht. Also das war eigentlich eher die Ausnahme, dass Frauen dann zu Hause Pasta gemacht haben, auch wenn dieses Pasta-Granny so erfolgreich ist. Pasta wurde schon im 17., 18. Jahrhundert in Neapel auf der Straße verkauft. Also es war eigentlich ein Streetfood, was verkauft wurde, weil die meisten gar nicht die Möglichkeit hatten, die Pasta selber herzustellen, in so großen Mengen zum Beispiel auch. Und also wie gesagt, es ist eigentlich das Normalste der Welt oder das Normalste in Italien, dass Mami und Nonne Pasta kaufen. Und in der Emilia-Romagna wird es wahrscheinlich so sein, dann gehen sie um frische Pasta zu kaufen, in eine von diesen schönen Manufakturen, die dann diese wunderbaren Auslagen haben. Die werden alle gekauft. Das ist ja nicht nur zur Ansicht und alle machen sie zu Hause und das, was angeboten wird, kauft keiner. Es ist genau andersrum. Ich war auch in einem Pasta-Museum in Gragnano in Kampanien und da habe ich auch beobachtet, wie ganz viele Italiener ihre vorbestellte Pasta da abgeholt haben, ein Pastificio, also in einer Nudelmanufaktur. Und ich glaube, man muss sich nicht diesen Stress machen, dass Italiener alle ihre Pasta selber machen und wenn man echt italienisch zu Hause kochen will, muss man die selber machen. Das ist nicht der Fall. Diesen Zwang muss man sich nicht geben, weil es kommt ja in erster Linie um den Genuss und nicht darum, dass man das alles perfekt selber machen muss.
Also wer Spaß und Muße dran hat, zum Beispiel hier, oh, die sind so wunderschön. Foglie d'olivo mit Olivencrumble. Das sind kleine grüne Pasta. Die sieht aus wie kleine Olivenblätter. So was Hübsches.
Genau.
So was Hübsches. Also wer da Spaß dran hat und ich sag's mal so, vielleicht auch nur für zwei Personen kocht. Ich schließe das
Das ist
mal
es
an.
ja, das ist es. Für zwei Personen, für eine Person super.
Da kann man das gut machen, aber ansonsten ist es schon wirklich viel Arbeit. Was ich noch interessant fand, was ich gelesen habe, ist, dass glutenfreie Pasta in Italien total normal ist. Bei uns gibt es die nur im extra Spezialregal oder so zwei Sorten Linsenpasta noch, weil Barilla das vielleicht jetzt gerade mit exportiert und es in den Gesundheitsboom mit reinpasst. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ein Riesenregal hat mit unterschiedlichen Mehlsorten. Warum ist es in Italien so normal?
In Italien gab es tatsächlich schon in den 70er Jahren, hat man sich dafür eingesetzt, für Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Und die Pasta wurde tatsächlich in Apotheken verkauft. Es war natürlich noch nicht so die Qualität, die wir jetzt kennen, war etwas matschiger und brüchiger. Aber Menschen mit dieser Unverträglichkeit konnten die in Apotheken bekommen. Und der Staat, es gab tatsächlich auch eine gesetzliche Förderung. Der Staat hat also Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind, gefördert. Die haben einen Gutschein bekommen, um sich diese Pasta, die ja natürlich auch etwas teurer war, in den Apotheken kaufen zu können. Und dadurch hat sich auch diese Produktion viel früher entwickelt, nämlich glutenfreie Pasta zu entwickeln, weil man das ernst genommen hat. Weil man natürlich auch, es wurde als soziale Krankheit gesehen. Weil Menschen, die zum Beispiel zusammen essen konnten jetzt mit der Familie, die haben halt, wenn sie eventuell Pasta gegessen haben, konnten das ja nicht mitessen. Es war also, die wurden ja sozial ausgestoßen. Und um das zu fördern, dieses Soziale zu fördern, hat der Staat das tatsächlich unterstützt, dass glutenfreie Produkte entwickelt werden. Das war in Italien komischerweise nie aus einer Modeerscheinung, sondern tatsächlich aus einem sozialen Aspekt heraus.
Das finde ich eine total schöne Geschichte. Also das finde ich richtig schön. Vor allem, weil da keine Extrawurst gekocht wird mehr, sondern irgendwie die Tante kommt, die vertritt kein Gluten, dann kommen wir für alle so. Die schmecken auch
Genau.
lecker. Dann machen wir jetzt
Die
eine
gleiche
Runde.
Soße halt.
Genau. Das
Gleiche
finde ich
Soße,
super.
verschiedene Pasta. Ja.
Großartig.
Genau.
Ist
Das
es
hat
mehr
sich noch.
verbreitet oder ist es einfach so gefördert worden, weil Essen so einen sozialen Aspekt hat? Gibt es mehr Menschen in Italien, die Glutenunverträglichkeiten haben?
Ja, also vielleicht gibt es das in Deutschland auch und die meisten wissen gar nicht, dass sie diese Unverträglichkeit haben. Aber in Italien sind sehr viele, die glutenfreie Produkte essen. Ja, meine Mutter zum Beispiel auch, die war ja eine unglaubliche Pastaesserin. Also wirklich jeden Tag, jetzt ungelogen, die hat jeden Tag Pasta gegessen. Aber am Ende hat sie dann auch glutenfreie Pasta gegessen, weil irgendwann mal verträgst du so viel Gluten natürlich auch nicht mehr. Ja,
Ach,
also.
spannend.
Aber es war, also mittlerweile ist die Qualität so gut, so hochwertig, dass du die teilweise gar nicht so richtig unterscheiden kannst. Also merkst nicht wirklich den Unterschied.
Was ich schön finde an deinem Buch, du schreibst, dass du diesmal, wie gesagt, nicht spezifisch für eine bestimmte Region anschaust, sondern es sollte auch ein bisschen ein Brückenschlag sein. Die Idee war, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, so habe ich es gelesen, dass du auch ein Kochbuch schreiben wolltest, das man gut mit in den Urlaub, in die Ferienwohnung nehmen kann. Und das hast du dir so überlegt und hast dein Konzept im Kopf fertig gehabt, aber dann war das mit dem, wir fahren schön nach Italien und ich produziere da ein paar Rezepte und den Rest machen wir in Deutschland und dann kann man das in Deutschland und Italien benutzen, dann kam irgendwie alles ganz anders.
Ja, oh Mann, ich erinnere mich nicht daran. Ja, dann kam die Kündigung wegen Eigenbedarf, also mich hat es auch erwischt. Und ich dachte, okay, wo mache ich jetzt mein Kochbuch? Und eine Wohnung in Deutschland zu finden, ist gar nicht so einfach. Und wir haben tatsächlich erstmal gar keine gefunden. Und ich musste aber dieses Kochbuch machen. Und dann habe ich tatsächlich auf Sizilien dann ein paar Monate lang eine Ferienwohnung angemietet und habe dann in einer Ferienwohnung das Kochbuch angefangen. Also so wie gedacht. Und ja, da hat das Schicksal irgendwie das missverstanden. Ich hatte eigentlich nicht vor, wirklich gekündigt zu werden und keine eigene Küche mehr zu haben. Aber ich hatte wirklich eine sehr kleine Küche dann in dieser Ferienwohnung, aber dann kamen halt auch andere Ideen, wie zum Beispiel Lasagne. Wir hatten keinen Backofen. Wie machst du Lasagne, wenn du keinen Backofen hast? Okay, machst du eine offene Lasagne, indem du Lasagne einfach nur kochst und die dann schichtest. Funktioniert. Man muss dann halt dann kreativer sein und es hat aber geklappt. Aber hatte dann tatsächlich dann auch irgendwann mal in Deutschland wieder eine Wohnung und so bin ich dann hin und her getingelt und habe also am Ende dieses Buch in vier verschiedenen Küchen fertiggestellt. Zwei italienische Küchen, zwei deutsche Küchen. Jetzt weiß ich, in jeder Küche weltweit funktioniert es. Kann man mein Buch mitnehmen und ja.
Großartig. Und was mir wieder so gut gefällt, du bist ja so eine Allrounderin, du machst ja alles selbst. Wenn man durch dieses Buch blättert, Cetina, ich finde das so wunderschön. Du machst die Bilder selber. Es sind Texte drin, die einfach so informativ sind. Dann sind wieder Zeichnungen drin. Also es ist wieder echt einfach ein Buch, das man sich allein schon deshalb holen muss, weil es so schön ist, wenn ich dir das so sagen darf. Ich finde es so schön und
Dankeschön.
so gelungen. Dazwischen hier zum Beispiel für Agnotti, habe ich es jetzt richtig auch,
Agnolotti?
genau,
Agnolotti?
habe ich mir genau das schwierigste Wort ausgesucht im ganzen Buch.
Gut, mach nicht.
Da sieht man auch zum Beispiel die Herstellungsprozesse, die verschiedenen Schritte. Das sind so kleine Teigtaschen, die auf eine bestimmte Art gefaltet werden und dann ganz kunstvoll aussehen. Aber es sieht super einfach aus, wenn ich das so sagen darf. Auf dem Bild sieht es super einfach aus. Und da sieht man die Herstellungsschritte und dann sieht man wieder einfach nur ein Bild von Produkten. Es ist wirklich ein wunderschönes Buch geworden. Wer dir auch auf Instagram folgt, kennt deine Bildsprache so ein bisschen. Ich verlinke natürlich auch deinen Account in den Shownotes.
Okay.
Es ist wirklich, es ist sehr gelungen. Und es ist der Spagat zwischen Deutschland und Italien, auch was die Zutaten angeht, habe ich gelesen.
Genau, da Du hattest ja die Frage eben so gestellt. Es gibt tatsächlich Käufer meiner Bücher. Das machen die wahrscheinlich nicht nur mit meinen Büchern, sondern überhaupt mit Länderkochbüchern, die ihr Kochbuch mit in den Urlaub nehmen. Das fand ich irgendwie interessant. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich ein Buch, wo man das Buch, wenn man nicht mit dem Buch nach Italien fährt und es aber in Deutschland hat, ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Produkte zu bekommen oder die Gemüsesorten, die es halt überwiegend in Italien gibt. Und ich dachte mir, okay, aber das Buch will man ja auch in Deutschland benutzen, also verbinde ich das, so wie ich auch mein eigenes Leben zwischen Deutschland und Italien verbinde das mit deutschen Produkten, also deutschen Gemüsesorten, so dass, wenn man in Deutschland ist, mit deutschen Gemüse kochen kann, wenn man die Tänchen nicht findet. Und wenn man in Urlaub fährt mit meinem Kochbuch, das natürlich dann mitnimmt, dann kann man original die italienischen Produkte vor Ort nachkochen. Das war tatsächlich eine Idee von meinen Lesern, das so zu kombinieren als Urlaubskochbuch eigentlich,
Das
aber auch
finde ich
als
großartig.
Alltagskochbuch.
Das finde ich großartig. Gerade wenn man in einer Ferienwohnung sitzt, also Menschen, die gerne kochen, die nehmen tatsächlich Kochbücher mit. Also ich mache das auch immer. Wenn wir im Sommer jetzt wieder fahren, werde ich auf jeden Fall ein Kochbuch mindestens mitnehmen. So ein Basic-Kochbuch ist das falsche Wort, sondern ein Buch, das dann so den Geschmack mitnimmt, den ich mir von diesem Urlaub erhoffe. Das ist der richtige Begriff, glaube ich. Und wenn man dein Kochbuch mitnimmt, dann hat man auf jeden Fall viele leckere köstliche Gerichte und eben auch noch ein bisschen, doch wie im Reiseführer, wieder Informationen rund um das, was man da isst. Weil immer auch Informationen und Know-how mit drin sind in deinen Kochbüchern. Wie ist es denn jetzt so in Sizilien? Ihr seid ja dann nicht zurückgegangen in eine deutsche Wohnung, sondern habt gesagt, ja gut, dann ist es vielleicht ein Wink des Schicksals, man könnte ja auch woanders wohnen.
Ja, ich dachte wirklich, okay, dann wandere ich jetzt aus. Dann gehe ich zurück zu meinen Wurzeln, aber es ist gar nicht so einfach. Also ich bin noch nicht ausgewandert. Es ist gar nicht so einfach mit dem Auswandern und zurück zu den Wurzeln und alles. Und es ist doch auch ein bisschen anders, wenn man dann wirklich mit Behörden gegen die Kommune zu tun hat. Dann ist das alles andere als deutsche Vita und deutsche Farniente, beziehungsweise deutsche Vita und deutsche Farniente bekommen eine ganz andere Bedeutung oder eine reale Bedeutung. Deutsche Farniente, dieses schöne Nichtstun, bedeutet im Endeffekt, habe ich jetzt lernen müssen, dass du nicht weiterkommst und natürlich deine Zeit, wenn du nicht irgendwie weiterkommst mit Behörden, gehst du halt einen Kaffee trinken. Und dann sieht das natürlich so aus, als würdest du den ganzen Tag nur deutsche Vita und nichts tun, weil du wirst gezwungen, Kaffee zu trinken und irgendwo zu sitzen. Ja, das überlege ich mir noch mit dem Auswandern. Noch tingle ich hin und her mit meinem Kochbuch.
Ja gut, aber du hast jetzt wahrscheinlich auch einige Termine rund um das Kochbuch, oder in Deutschland?
Es gab sehr, sehr viele Anfragen diesmal wegen Kochlesereisen. Die habe ich erstmal noch gar nicht geplant und werde vermutlich im Sommer oder später einige planen. Ja, also von Sizilien aus ist es ein bisschen schwieriger. Aber es gibt sehr viele andere Anfragen. Das fand ich ganz interessant, besonders bei diesem Buch. Da kommt demnächst noch was.
Ah, okay. Ist eine Kochlesereise, dass du auch was draus kochst und was draus vorliest?
Eigentlich beides. Einige haben sich tatsächlich diesmal gewünscht, Lesereise, weil ich ja doch irgendwie sehr viel auch manchmal schreibe. Und ja, einige natürlich nur kochen, also sowas wie einen Pastakurs. Ich überlege mal, vielleicht mache ich auf Sizilien ja etwas. Da sage ich Bescheid. So eine kleine
Das klingt
Kochreise nach
spannend.
Sizilien.
Ja, ich bin ja immer noch auf der Liste. Wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen. Da haben wir schon so viele Pläne gemacht. Weißt du das noch, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben? Da hast du gesagt, ja, und ich habe mit den Sizilien in meiner Küche, ich habe so viele tolle Leute auch kennengelernt und da könnte man so tolle Sachen machen und da könnte man auch rundreisen und dann, wie sie, ich komme.
Ja, man kann echt so, so viele schöne Sachen machen, ja. Und mal schauen, was ich planen kann, was auch wirklich realisierbar ist. Und dann kommst du natürlich auf alle Fälle. Du und noch
Fantastisch.
viele andere.
Ja, mit Kerstin Elbkombüse, mit der habe ich ja auch schon über dein Kochbuch geschrieben und die meinte, na, Cettina wollte gar kein Kochbuch mehr schreiben, jetzt hat sie doch eins geschrieben. Dann habe ich gesagt,
Hast
da
du auch
kann ich mich
Hunger?
gar nicht dran erinnern. Wieso wolltest du kein
Ja.
Kochbuch mehr schreiben?
Ich hatte früher tatsächlich, als ich angefangen habe zu einem Kochbuch, zu schreiben. Also es war jetzt nicht so, dass ich Kochbuchautorin werden wollte. Ich wollte ja eigentlich erstmal nur die Rezepte von meiner Mutter aufschreiben. Das war eigentlich die Idee. Jetzt gar nicht so, ich werde jetzt Kochbuchautorin. Und ich dachte so, das war's. Diese Rezepte sind toll, die können so bleiben, die müssen nicht verändert werden. Also, ne?
Haken dran.
Und ja, genau. Und mehr braucht die Welt ja gar nicht. Und naja, aber die Welt entwickelt sich, auch Italien entwickelt sich, die Rezepte entwickeln sich in Italien und ich selber entwickle mich. Und habe dann irgendwann mal, ich hatte aber immer noch die Idee, ich dachte, warum muss ich eigentlich, warum müssen es so viele Kochbücher auf der Welt geben? Warum gibt es, ich liebe Standardwerke eigentlich. Also Bücher, die überleben, die nicht einfach so dieses nach irgendwelchen Modetrends gemacht werden und dann wieder ja, auf den Müll im Endeffekt landen. Weil ich meine, für ein Buch brauchst du Papier und Papier wird immer teurer. Und also sollte man sich überlegen, ob man, welche Bücher man eigentlich noch produziert. Und ob man wirklich so viele Bücher produzieren muss, um jeden Trend zu bedienen. Und deshalb dachte ich so, warum muss ich eigentlich vor allem auch jedes Jahr ein neues Buch? Das habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt, ja, okay, jetzt 2 Jahre nicht, also nach 2 Jahren erst ein Buch rausgebracht. Aber das war meine Idee. Ich dachte, eigentlich habe ich doch schon genug Bücher, die eigentlich vielleicht für die nächsten paar Jahre halten. Also mein Kochbuch zum Beispiel Italia ist ja immer noch erhältlich. Mama Maria hat zum Glück auch 10 Jahre lang war auf dem Markt. Und so stelle ich mir eigentlich Bücher vor, dass man die eigentlich länger gebraucht oder benutzt und die einen längeren Wert eigentlich haben. Und deshalb dachte ich irgendwann mal, ich will keine Kochbücher mehr. Ich will ja keine Kochbücher. Es gibt genug. Ich habe schon genug gemacht. Man braucht keine neuen. Man kann auch die man hat, doch benutzen, weil die meisten irgendwann mal, die wissen dann gar nicht mehr, wie viele Kochbücher sie eigentlich haben.
Sag das nicht mir, bei mir eskaliert's. Also
Ach so, okay.
ich
Ja, aber
liebe
weißt
einfach
du, wie.
Kochbücher, aber ich sortiere immer aus und ich mache es genau wie du sagst. Es gibt Bücher, die sind für die Ewigkeit, die bleiben. Da habe ich so viele Rezepte rausgekocht, das sind einfach meine Klassiker, also unsere Familienklassiker sind da jetzt drin. Die ziehen
Ja,
nie
das ist
wieder
auch
aus.
besonders dann.
Ja.
Ja, genau. Ja. Ich habe das auch so. Ich habe früher eigentlich gar keine Kochbücher gehabt. Und die ich jetzt hier habe, das sind auch so welche, die würde ich niemals weggeben. Aber ich, ja. Dann dachte ich mir, okay, ich habe aber noch nicht die Bücher geschrieben, die ich auch noch schreiben wollte. Und dieses mit dem Pasta fand ich irgendwie auch so für mich ganz wichtig, weil ich das einfach als Thema so schön finde, auch mit dem Gemüse, dieses Wärmende von der Pasta und dieses frische, leichte vom Gemüse, das wollte ich halt einfach so gerne auch mal kombinieren, weil die meisten Pasta-Rezepte oder Pasta-Kochbücher auch sehr fleischlastig sind. Und das ist jetzt eigentlich so eine neue, also ein Buch, was es jetzt erstmal so gar nicht gibt auf dem Markt, dass man einfach Pasta mal mit weniger Fleischsoßen und mit mehr Gemüse kombiniert.
Bei allem schreibst du
Das
ja
dachte ich
auch,
auch.
dass, ja, und du schreibst ja auch, dass Pasta lange eine Beilage war, auch in Italien und kein Hauptbestandteil der Mahlzeit. Also, wenn man ein italienisches Menü isst, dann ist es ja auch nur eine Vorspeise eigentlich, ne? Und dann kommt vielleicht noch was anderes. Aber ich fand es auch spannend, die Herangehensweise zu sagen, vielleicht ist manchmal einfach gar nicht die Pasta der Star in diesem Rezept, sondern das Gemüse. Und die Pasta ist tatsächlich eine Beilage dazu. Das fand ich einen schönen Gedanken.
Genau. Ja, weil viele essen ungern auch Pasta, weil es ja dick machen könnte, weil es so schwer ist, weil es zu viel Kohlenhydrate. Aber man muss es ja nicht. Man kann, es ist wirklich, Pasta kann ja eine Beilage sein. Oder ja. Und das habe ich halt auch versucht, in einigen Rezepten so auch hinzubekommen, dass das Gemüse viel mehr Wert hat, als die Pasta. Pasta wirklich nur noch eine kleine Nebenrolle spielt.
Da wären wir dann bei authentische italienische Küche, Cecina.
Ja.
Auch dazu habe ich einen Absatz in deinem Buch gefunden, was ich sehr schön fand, dass du dich fragst, was soll denn eigentlich authentische italienische Küche sein? Sind es nur Rezepte aus der Vergangenheit, die reproduziert werden? Oder ist es das, was in Italien einfach auch gegessen wird? Weil die Gemüsearten sind da, die Pastasorten sind da und es wird so sein wie überall sonst auch. Man schaut in den Kühlschrank, was da ist, und dann zaubert man halt was Schönes draus auf Basis des Wissens, das man hat. Das ist das Italienische auch daran.
Moment, kurz was trinken. Genau, ich habe jetzt anhand der Carbonara, über die man sich ja extrem streitet weltweit, versucht zu erklären, dass die italienische Küche nicht aus drei, vier, fünf Gerichten oder jetzt in dem Falle speziellen Pasta-Gerichten besteht, die schon immer so waren, immer von allen so gemacht wurden und für immer wahrscheinlich so bleiben werden. Weil das entspricht nicht der italienischen Küche, also nicht der Philosophie der italienischen Küche. Die italienische Küche hat sich entwickelt, schon allein, wenn man daran denkt, es gab früher keine Tomaten in der italienischen Küche und es war trotzdem italienische Küche. Da hätte niemand gesagt, nein, das ist nicht authentisch. Authentisch ist nur ab dem, wo die Tomate nach Italien kam. Genauso verhält es sich halt mit der Carbonara, dass man darauf besteht, zu sagen, die Carbonara aus den 90ern, also das, was wir heute oder was viele, also ich nicht, sondern was viele als die echte Carbonara beschreiben oder auch diktieren, das ist die, so war sie und so bleibt sie. Das stimmt einfach nicht. Das ist eine Version aus den 90ern. Und die Carbonara hat sich mit der Zeit immer mitentwickelt oder mitverändert. In den 80ern wurde Sahne reingemacht, auch wenn man jetzt sagt, Sahne auf keinen Fall, das ist nicht original. Doch, in den 80ern war die Original Carbonara auch mit Sahne, weil die Italiener auch nach der Mode gegangen sind. Da war die französische Küche nun mal bekannter oder einfach viel geschätzter auch. Deshalb wurde die Carbonara auch mit Sahne gemacht und die hat sich entwickelt. Und vor der Sahne war sie mit ganz anderen, hatte sie ganz andere Produkte und die, wie wir sie jetzt kennen, also nur Ei, Guanciale, das ist einfach in den 90ern wurde das so entwickelt. Aber da wurde sie auch nicht als die originale Carbonara gesehen. Genau, das ist in Italien entwickelt sich sehr vieles und die Carbonara wird sicherlich sich auch verändern, wenn zum Beispiel doch weniger Fleisch gegessen wird, dann fällt der Guanciale irgendwann mal weg oder wird sich was anderes ersetzt. Es gibt keine feststehenden Gerichte, aber man macht Italien immer so. Man sagt so, es gibt die vier, fünf Gerichte und das ist Italien, alles, was sich weiterentwickelt, von dem sich weiter, also sich der Moderne eigentlich anpasst, das ist dann nicht mehr authentisch. Das stimmt aber einfach nicht. Entwicklung ist authentisch. Und genau, jetzt zu sagen, so Italiener dürfen sich nicht mehr weiterentwickeln, das hat mit der italienischen Küche gar nichts zu tun.
Italienische Küche ist kein Museum.
Auf keinen Fall, nein. Wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, wird man sehen, dass sich viele Gerichte geändert haben. Die werden ja auch immer wieder neu reglementiert. Die werden zwar immer wieder reglementiert und sagt, das ist jetzt die echte, aber die werden trotzdem immer wieder neu reglementiert.
Wie ist es mit den Gerichten in deinem Kochbuch? Sind das Kreationen von dir? Da sind teilweise so wunderschöne Sachen drin. Leute, habt ihr schon mal blaue Pasta gesehen? In einem Meer aus Grün. Blaue Blume mit Fava-Bohnen, Erbsen und grünem Spargel. Das ist Kunst, Cettina. Ist es jetzt ein Rezept, was du entwickelt hast, oder ist es ein Rezept, was angelehnt ist an etwas, was es schon gibt? Oder ist es traditionell irgendwie italienisch?
Also ich lasse mich tatsächlich immer von allen möglichen Sachen inspirieren, Regionen, aber auch andere Länder, durch meine eigene Geschichte, durch diese Verbindung Deutschland, Italien und auch natürlich durch die moderne Entwicklung. Also dass ich jetzt hier die grüne Soße besteht ja aus Spargel, Erbsen und Fava-Bohnen. Das gibt es auch so als Gericht, ein einfaches Gericht, dass man das so ein bisschen schmort, ein Schmorgericht mit Pasta. Und das habe ich natürlich ein bisschen püriert, ein bisschen anders gemacht und ein bisschen Minze dazu gegeben und habe mir überlegt, was passt schön zu grün, blau. Grün und
Wow.
blau passt. Und habe mir überlegt, ich mache jetzt eine Pasta, die einfach farblich dazu noch so ein bisschen heraussticht und habe dieses Algenpulver genommen, die Spirulina, blaue Spirulina, und habe die Pasta gefärbt. Pasta färben ist ja etwas, was es ja schon länger gibt. Und diese Pastaform, die ist wiederum von der Form von sardischen Süßspeisen. Also teilweise benutze ich dann auch Formen, die normalerweise für Süßspeisen benutzt werden. Denke ich mir, okay, könnte man theoretisch auch für eine Pasta nehmen. Die habe ich, ja, das ist so daran ein bisschen angelehnt. Und so entstehen dann solche Gerichte. Es ist immer so von allem ein bisschen was ich kenne und was ich vielleicht neu kombiniere auch.
Hier habe ich gerade ein Rezept gefunden, da müsste man die Pasta wahrscheinlich bestellen, denke ich. Schwarze Reisrigatoni mit weißer Blumenkohlcreme. Und wenn ich es mir anschaue, es liegt jetzt vielleicht an der Zeit, zu der wir gerade aufnehmen, aber ich kriege sofort Appetit. Es sieht so lecker aus. Und auch der Farbkontrast hier wieder. Aber schwarze Reisrigatoni, befürchte ich, kann man in einem italienischen Laden wahrscheinlich besser kaufen als in Deutschland, selbst wenn man zu einem, keine Ahnung, Alimentari hier irgendwo geht.
Ich bin mir nicht sicher, ob in den Bioläden in Deutschland, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele glutenfreie Pasta. Und es könnte sein, dass man die dort findet. Ich habe jetzt nicht
Guter
genau
Punkt.
geguckt. Ja, weil da
Sehr
haben die
guter
wirklich, ist
Punkt.
mir letztes Mal aufgefallen, sehr, sehr viele verschiedene Pastasorten aus verschiedenen Mehlen, also glutenfreien Mehlen. Aber eine Leserin hat, weil sie das halt nicht sofort gefunden hat oder hier in Deutschland nicht, es tatsächlich nicht gibt, das weiß ich jetzt nicht genau, hat dafür schwarze Sepia-Pasta genommen. Das sah
Super.
auch sehr hübsch aus. Und ich denke auch vom Geschmack könnte das eine gute Kombination sein. Werde ich auf jeden Fall selber auch mal ausprobieren.
Und so schließt sich dann immer wieder der Kreis. Man
Ja,
bekommt
so
Feedback
bekomme
von
auch ich wieder,
Menschen.
so bekomme auch ich wieder neue Ideen.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass dein Rezept nicht nur unglaublich viel Informationen beinhaltet, auch zum Beispiel über die Mehlsorten, wie man Pasta kocht, wie man Pasta aufbewahrt, sondern dass es auch nach Jahreszeiten sortiert ist, was ich immer total schön finde, weil man dann gleich ein bisschen gucken kann, saisonal, was hat gerade Saison, was ist realistisch, dass ich es gerade irgendwo kaufen kann oder nicht. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Man kann also sich auch durch die Jahreszeiten kochen. Und wenn ich gerade in die Winterpasta gucke, das ist so wärmend und, oh. Also ich möchte euch nicht den Mund wässrig machen, aber das ist wirklich so schön. Und
Und ich
da kriege
kann
ich
ja
schon wieder
wirklich.
Lust. Ich kriege schon wieder Lust, Pasta zu machen. Ich werde mich total verkünsteln, ich werde mich ärgern, ich werde fluchen. Aber ich möchte auch so schöne Pasta machen, wie du hier im Buch hast. Hier zum
Aber wenn
Beispiel
du sie
ist
nicht
genau
hast, wie soll.
erklärt: geflochtene Pasta. Das kann ja so schwer nicht sein. Die sieht so schön aus.
Na, die
Oder.
Anfänge sehen vielleicht nicht schön aus oder sehen vielleicht lustig aus. Okay. Aber ich meine, jeder muss das üben. Die Italienerin ist ja nicht so, dass eine Italienerin auf die Welt kommt und schon super geflochtene Pasta kann. Die muss es ja auch erstmal durch die Mutter lernen oder durch den Vater lernen. Mein Vater hat ja auch gekocht. Und genau, das ist einfach Übung macht den Meister, wie ich sag mal so schön.
Ja, was würdest du sagen, ist denn eine gute Einsteigerpasta?
Zum
Einsteigerinnenpasta?
selber formen.
Ja, zum Formen. Also jetzt nicht Tagliatelle schneiden, sondern
Okay, also keine
basteln.
selbst gekaufte, meinst du, sondern selbst geformte. Ich würde es. Moment, jetzt gucke ich mal die Seite. Und die geflochtene nehmen wir erstmal nicht.
Okay, na gut. Überambitioniert wie immer.
Tortellini nehmen wir erstmal auch nicht. Wobei die echt Spaß machen, wenn man die einmal raus hat, wie die funktionieren. Macht das wirklich sehr viel Spaß. Also ich würde Sopressine nehmen. Ich gucke gerade, wo die Seite ist. Da ist es eigentlich auch, das ist auch so ein Foto, wo man das genau erkennen kann. Das ist eigentlich einfach. Die sehen total schön aus.
Hier, ich
Und die
habe
sehen
sie,
auch irgendwie kompliziert aus.
Seite
Hast du?
117.
Ah, da bin ich. Okay, gut.
Die haben auch keine
Genau.
Füllung. Klingt vielversprechend.
Ja, genau, das sind Tortellini, aber ohne Füllung. Deshalb ist das ist ja die Überraschung, weil sie keine Füllung haben. So die, also der Name ist so, Presine ist ja Überraschung. In Anlehnung an die Tortellini, die haben die Überraschung ist, dass sie keine Füllung haben. Und die sehen ja, finde ich, total hübsch aus, sehen
Ja.
kompliziert aus, sind aber total einfach.
Das klingt sehr vielversprechend, muss ich sagen. Braucht man ein Pastabrett? Frage für eine Freundin.
Nein, also wenn du einen Tisch hast, einen Holztisch fände ich persönlich am schönsten und am charmantesten, und den du ein bisschen zerschneiden kannst, wo es jetzt nicht so schlimm ist, wenn du jetzt vielleicht mit einem Rädchen rübergehst und es entstehen dann welche Spuren, dann reicht ein Holztisch völlig aus.
Arbeitsplatte eignet sich nicht.
Doch, aber eine große Holzarbeitsplatte eignet sich natürlich auch. Ja, also du musst
Okay.
nicht diesen super großen Arbeitstisch, den Italiener in der Regel haben auch nicht alle Italiener. Ja.
Alle
Italiener
Italiener
nicht
haben
auch.
einen großen Holzarbeitstisch in ihrer Küche
Genau.
stehen.
Und alle machen
Okay.
ihre Pasta selbst.
Dann haben wir das geklärt, Tetina, da bin ich froh. Wie ist das jetzt? Du hast gerade gesagt, ja, also ich wollte kein Kochbuch mehr schreiben, aber vielleicht habe ich noch nicht alle Kochbücher geschrieben, die ich schreiben wollte. Bedeutet es, dass eventuell du vielleicht doch noch mal dich hinreißen lassen könntest, vielleicht gegebenenfalls doch noch ein
Ja.
Kochbuch zu schreiben?
Ich wollte ja eigentlich immer ein was heißt Kochbuch, ist eigentlich so ein Aperitivo-Buch machen. Das ist schon seit 20 Jahren meine Idee, mein Traum, und ich habe es herausposaunt, aber noch nicht gemacht. Jetzt wird es von jemand anders gemacht. Das weiß ich nicht, ob ich das dann noch mache. Das wollte ich eigentlich immer machen, aber das mal schauen. Vielleicht schreibe ich ja auch was ganz anderes
Du,
mit weniger Rezept.
in 2 Jahren ist wieder Platz bei den Leuten für ein neues Aperitivo-Buch.
Gut. Das stimmt,
Locker.
wird wahrscheinlich auch anders.
Locker.
Ja. Mal schauen, Christina. Ich werde mit Sicherheit doch irgendwie weitermachen, aber vielleicht ein bisschen anders. Also, weil ich finde zwar Rezepte auch sehr interessant, aber ich versuche ja immer noch so ein bisschen mehr reinzubringen, so ein bisschen auch über italienische Kultur, ein bisschen einige dieser ganzen Klischees auseinander zu friemeln, was die italienische Küche eigentlich ist. Und das ist manchmal wirklich sehr schwierig, weil man als Italiener ja doch in eine Schublade gesteckt wird und da kommt man so schwer raus, den ganzen Klischees. Vielleicht schreibe ich ein Buch nur über Klischees.
Na
Jetzt verrate ich
guck.
schon wieder eine Buchidee.
Oh nein. Aber ja, das stimmt. Und deshalb folge ich dir auch so gerne auf Instagram, weil du ganz oft super interessante Denkanstöße bringst und man wirklich sehr viel zum Nachdenken kommt durch Dinge, die dir total auffallen und anderen vielleicht gar nicht. Und man wirklich nochmal ganz andere Aspekte wahrnimmt von Klischees, von Vorurteilen, von Rassismen, wollen wir es beim Namen nennen, die
Ja.
man vielleicht im Alltäglichen nicht so bemerkt, aber die doch eigentlich da sind. Und da bin ich dir sehr dankbar. Also ich folge dir sehr gern. Folgt ihr auch auf
Schön.
Instagram. Ich kann es nur empfehlen, weil Chetina teilt nicht nur langweilige Rezepte. Nein, Chetina ist vor
Manchmal
allem.
auch.
Nein, Chetina hat ein unglaubliches Auge für wunderschöne Dinge und Chetina ist unglaublich klug und teilt auch unglaublich interessante Gedanken. Deshalb
Oh,
folgt ihr.
vielen
So,
Dank.
sehr gerne. Ein Klischee können wir noch bemühen. Alle Italiener lieben ihre Mama. Ich folge dir
Das
ja schon
stimmt.
sehr lange
Das stimmt.
und deshalb hat mich die Widmung deines Buchs sehr, sehr, sehr berührt. Das wichtigste Rezept im ganzen Buch ist gleich am Anfang, wie ich finde. Und das werde ich auch nachkochen. Ich freue mich schon drauf. Jeden Tag ein Teller Pasta für ein glückliches Leben. Das ist jetzt der Spoiler, der Cliffhanger. Wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, müsst ihr das Buch
Okay.
kaufen.
Gut.
Aber mich hat es sehr berührt, weil ich auch mit dir jedes Jahr im Januar postest du auch was und wir kennen uns nur hauptsächlich übers Internet, Chetina, aber trotzdem gibt es ja irgendwie diese Verbindung und ich fühle mich dir immer nah, jeden Januar.
Das ist schön. Oh, das ist nett. Ja, besonders im Januar. Gut. Das ist
Ja.
sehr nett. Oh, kommen fast die Tränen.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich freue mich
Ich
auf
danke
alles, was
dir.
da kommt, weil das, was du dir vorgenommen hast, gelingt dir auch. In jedem Buch findest du wieder einen neuen Twist hin zu interessanten Dingen. Du hast immer einen sehr künstlerischen Ansatz, einen verspielten, einen kreativen Ansatz, wie du Rezepte entwickelst und bebilderst. Und für mich ist es immer eine Freude und ein Glück, wenn ein neues Buch von dir erscheint.
Wow, danke schön. Hast meinen Tag gerettet.
Dann
Danke,
schicke ich
liebe Christina.
warme Gedanken in die Kälte Siziliens.
Ja.
Ich freue
Danke.
mich,
Und
wenn
ich
wir
hoffe,
uns
wir
bald
sehen uns.
wieder ja,
Ja,
sehen
ja.
und hören.
Super. Auf alle Fälle. Würde mich sehr freuen. Hast du mich emotionalisiert, und ich sag's mal, ja.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.